Durch einige längere Aufenthalte ist Halle ein Stück Heimat für uns geworden und wir sind also gern wieder zurückgekehrt. Nur dieses Mal werden wir euch nicht so lange belasten. Dieses Mal sind wir für kurze Zeit da, für kurze Tage. Am Dienstag geht es dann weiter nach Herford und so weiter. Es geht wieder in die Schweiz und dann zurück nach Deutschland. Wir sind dieses Mal von Gifhorn aus gefahren, da von dort aus das Auto gestartet hat mit seinem Besitzer Andreas Ackermann, der von Gifhorn vor einigen Jahren ausgewandert ist nach Kanada und wir befinden uns in derselben Gemeinde. Und jetzt ist er hier in Deutschland und kutschiert uns, chauffiert uns diese Monate. Wir werden 2 Monate dieses Mal in Deutschland und in der Schweiz verbracht haben. Ich habe dieses Lied auch oft gesungen, das wir eben gesungen haben. Aber mir fiel jetzt auf, und vielleicht ist uns auch aufgefallen, was wir eigentlich gesungen haben oder wen wir so besungen haben. Darf ich die Worte noch einmal lesen, wenigstens zum Teil? Seligstes Wissen, Jesus ist mein. Und wenn wir ihn haben, dann haben wir genug. Dann brauchen wir nicht zu murren, dann brauchen wir über irdische Umstände keineswegs unzufrieden zu sein. Wenn er unser Eigentum ist, dann haben wir genug. Köstlichen Frieden bringt es mir ein, ihn zu haben, zu wissen, dass ich ihn habe. Und dennoch gibt es so viele Kinder Gottes, die so friedelos einhergehen. Sie denken also nicht an den, den sie zum Eigentum angenommen haben. Leben von oben, ewiges Heil, das ist Jesus. Luther übersetzt in Philipper Kapitel 1, Christus ist mein Leben. Er ist Leben von oben, hier unten ist der Tod. Wir leben in einem Tal des Todes. Auch wir waren dem Tode verfallen. Aber Jesus hat das Leben gebracht, ewiges Heil. Völlige Sühnung ward mir zuteil. Nichts mehr zwischen mir und Gott. Versöhnt. Hast du Heilsgewissheit? Hast du die Gewissheit, wenn du stirbst, jetzt in dieser Versammlung? Mein Onkel starb in einer Versammlung. Das kann jeder von uns. Wo werden wir dann sein? Ich muss immer wieder daran denken. Eines dieser Tage bin ich in der Ewigkeit. Viele sind uns vorangegangen. Keiner kommt zurück. Scheinbar verbittertes Schweigen. Es ist nicht bitter, aber sie schweigen. Keiner öffnet den Mund und sagt uns, wie es dort ist. Jeder von uns lebt aus dem Worte Gottes. Und dort, an diesem Wort, haben wir genug. Was auf uns zukommt, wird eine große Überraschung sein. Wollen wir nicht allzu sehr überrascht sein, denn wir wollen Jesus begegnen. Ihm will ich leben. Paulus sagt, für mich zu leben heißt ein Name, Christus. Ihm zu leben, oh, welche Freude! Und diese Freude strahlt nicht immer aus unserem Gesicht. Vielleicht, weil wir ihm nicht leben. Herrliche Gaben Jesus mir beut, alles, was wir brauchen. Göttliche Leitung haben wir. Schutz in Gefahr, Sieg über Sünde reicht er mir dar. Viele Christen haben nicht Sünde, sie erleiden eine Niederlage nach der anderen. Psalm 84 lesen wir, sie gehen von einem Sieg zum anderen auf dem Wege zu Zion. Das ist das Los eines Christen, Eines, in dem Jesus sich ausbreiten darf mit seinem neuen Leben. Völlig sein eigen, ruft er raus. Nichts such ich mehr. So, warum denn die Unzufriedenheit? Jesus, er stillt all mein Begehr. Treu will ich ihm dienen, immerdar, bis ich gelang zur oberen Schar derer, die ihm ebenfalls gedient haben und nun ihren Lohn genießen. Bald, ja bald, wird es soweit sein. Nun, der Text, mit dem wir uns befassen wollen, heute Nachmittag, für eine relativ kurze Zeit. Es ist schön, so miteinander zu sein. Und ihr kennt Zeiten, wo man das entbehren musste. Und wenn man dann die Gelegenheit hatte, mochte man stundenlang zusammen sein. Es ist schön, mit Jesus zusammen zu sein, über ihn zu sprechen. Da hat Langeweile keinen Platz. Die kann ihre Heimat irgendwo anders suchen. An Jesus haben wir Freude. Und wir wollen uns jetzt mit dem befassen, was des Herrn ist. Philipper Kapitel 1 liegt unser Text. Ich freue mich, wenn man zu seiner Bibel greift und mitliest, ob es meine Übersetzung ist oder eine andere. Der Text befindet sich gegen Ende des ersten Kapitels. Aber es ist nicht verkehrt, wenn wir vielleicht unser Auge kurz die Verse vorher, die zuvor geschrieben sind, streifen. Zum Beispiel lesen wir von Vers 19. Denn ich weiß, dass dieses mir zum Heil ausgehen wird. Was ist dieses? Das sind seine ganzen Umstände. Und seine Umstände sind nicht gerade dazu geeignet, ihn froh zu stimmen. Dennoch ist Freude ein Hauptton in diesem Brief. Ein Hauptton. Das Thema ist nicht die Freude, aber die Freude ist so stark in diesem Brief, dass man sie nicht übersehen kann. Aber Paulus hat jeden Grund, vollkommen niedergeschlagen zu sein. Er ist ein Gefangener. Eine Zeit lang befand er sich in einem Haus. Dann hatte er es noch einigermaßen gut. Zur Zeit dieses Schreibens dürfte er sich aber in strengerer Haft befinden. Und die Zellen damals waren kein Komfort, boten keinen Komfort. Es war keine einfache Sache, ein Gefangener Roms zu sein. Er hatte allen Grund, niedergeschlagen zu sein von seinen irdischen Verhältnissen her. Hinzu kam, dass andere Brüder in Christus, Mitverkündiger, den Wunsch hatten, seine Gefangenschaft ihm dann noch zu erschweren, noch schwieriger zu machen. Das gibt es. Einige leiden für Christus und die anderen machen es ihm noch schwerer. Genau wie das geschehen ist, können wir nicht sagen. Paulus sagt, sie verkünden Christus aus Neid. Das sind die, die gern so sein möchten wie Paulus. Sie anerkennen, dass er ein treuer, guter Bote Christi war. Und sie wissen auch um sein Evangelium. Und das Evangelium verkünden sie. Sie sind christozentrisch in ihrer Verkündigung. Aber sie stellen sich selbst in den Vordergrund und sehen es gern, wenn das Rampenlicht auf sie scheint, anstatt jetzt auf Paulus, der ja hinter Tür und Schloss sitzt. Jetzt kommen sie dran, denken sie. Aus Neid verkünden sie Christus. Und obwohl das vielleicht schwer zu glauben ist, das ist bis heute noch möglich, dass jemand aus verkehrten Gründen predigt. Das ist bei mir eine Versuchung. Man hat ja die Gelegenheit, von allen gesehen hier zu stehen und anderen zu sagen, wo es lang geht, nicht wahr? Das ist ein Vorrecht, das gebe ich zu. Aber gerade deswegen hat der Herr Wege und Mittel, um uns klein zu halten, beziehungsweise klein zu machen. Hier sind Brüder, die nehmen die Gelegenheit wahr, wo Paulus nicht mehr auf der Szene ist, dass sie zu sehen sind und dass man sie hört und über sie spricht. Die anderen verkünden Christus aus Streitsucht. Sie sind nicht in allem einig mit Paulus und nehmen die Gelegenheit wahr, wo er nicht widersprechen kann, dass sie jetzt ihre Auffassungen an den Mann bringen. Aus Streitsucht, Uneinigkeit. Dann gibt es aber, Paulus sagt, es sind die meisten, und darüber freut er sich. Es gibt Brüder, die aus Liebe zum Herrn Jesus, aus Liebe zum Evangelium, aus Liebe zu Paulus, Christus Jesus als Herrn und Heiland verkünden. Und darüber freut er sich ganz besonders. Aber wenn er an die anderen denkt, ist das nicht ganz ohne Freude. Denn er freut sich über die Tatsache, dass sie dennoch von Jesus sprechen. Aus welchem Grund sie es auch tun mögen. Er ist da deswegen nicht deprimiert, das heißt, nicht neidisch oder niedergeschlagen, dass seine Ehre nicht vermehrt wird. Er kann ruhig den Kürzeren ziehen. Das hat er gelernt. Er freut sich, dass Jesus in den Mittelpunkt gestellt wird. Also, davon spricht er hier. Ich weiß, dass dieses mir zum Heil ausgehen wird. Es waren noch andere Umstände. Christen in Philippi kamen nicht immer miteinander aus. Und andere Situationen. Es gab Feinde des Kreuzes, Kapitel 3. Er hatte also immer wieder Ursache, niedergeschlagen zu sein. Aber er weiß, dass diese Umstände, auch wenn sie scheinen, gegen das Evangelium zu sein, Gott hat Wege und Mittel, selbst den Satan einzuspannen, um seine Ehre zu vermehren. Das tat er bei einem Pharao und das kann er immer wieder tun. Gott hält alle Zügel der Weltgeschichte in der Hand und er führt es herrlich hinaus. Paulus sagt, selbst nicht nur zu Gottes Ehre, sondern mir zum Heil, wo ich jetzt den Kürzeren ziehen muss, in mancherlei Hinsicht, da wird der Herr alles bei mir zum Ziel führen. Es wird mir zum Heil ausgehen, durch euer Flehen und die Handreichung des Geistes Jesu Christi. Er weiß, die Philipper beten für ihn, flehen für ihn. Er weiß, der Heilige Geist reicht alles da, was er braucht. Und er kann genugsam sein, gemäß meiner Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie immer, so auch jetzt, Christus groß gemacht werde. In großer Freimütigkeit will er von Jesus sprechen. Wer hört ihm zu? Vielleicht nur ein Soldat, an den er gekettet ist. Aber der kann es ja weiter sagen. Der kann es vielleicht auch immer wieder hören, je nachdem, wie oft er Paulus begleiten muss. Nicht viel auf einmal. Aber langsam aber sicher hört man überall im Prätorium und an anderen Stellen wahrscheinlich oder möglicherweise unter allen, die mit dem Gericht zu tun hatten, so sagt man uns, also bei allen, die betroffen waren mit der Gefangenschaft des Paulus, die damit zu tun hatten, allen, die ihm irgendwie in dieser Sache vom Staat her nahestanden, Die dürfen alle das Evangelium hören. Und wenn diese Verantwortlichen im Volk das Evangelium hören und wo sie es annehmen, da darf es weiterlaufen. So sagt er, schreibt er an die Philipper, meine Umstände sind eher dazu angetan, das Evangelium zu fördern. Es ist so gekommen, dass das Evangelium noch mehr vorstößt. Das Wort ist ein Wort, das man gebraucht, wenn Pioniere in der römischen Armee in unwegsamem Gebiet, im Wald oder auf steinigem Boden oder irgendwo, wo sie durch müssen, diese Pioniere, militärische Pioniere, die schlagen dort eine Bahn, stoßen vor. Und das Evangelium, das heißt die Botschaft von Jesus Christus, getragen zur Hauptsache durch den Heiligen Geist, der Jünger Jesu da als Zeugen gebraucht, der Literatur gebraucht, dort wo Wort Gottes ist, dort ist der Geist. Und dieser Geist mit dieser Botschaft kann sich Bahn schlagen in jedes Herz. Wir waren gerade in Hamburg, sind heute von dort gekommen. Dort war ein lieber Bruder, der ist noch nicht lange im Glauben, er und sein Vater zuerst, dann er. Sie haben zu Jesus gefunden. Die Mutter ist sehr ablehnend, der Sohn sagt, sie sei atheistisch. Er hat wenig Hoffnung für ihn, für sie. Und dann hat meine Frau ihm Mut gemacht, weiter einfach zu beten, denn Gott kann solche Herzen zur Umkehr bringen. Paulus war ein starker Gegner des Evangeliums. Gott hat ihn umgekrempelt. Gott weiß, seiner Botschaft Bahn zu brechen. Das Evangelium stößt vorwärts und überwindet Widerstand immer wieder. Wollen wir weiter flehen, wie die Philipper es tun, wenn sie für Paulus beten? Wollen wir mit Paulus beten, wie er es tat? Er ist dankbar, dass er dieses Evangelium, das solche übernatürliche himmlische Kraft hat, dass er ein Zeuge dieses Evangeliums sein darf. Vers 20. Gemäß meiner Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zuschanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit wie immer, so auch jetzt, Christus groß gemacht werde an meinem Leibe. Wenn er von Freimütigkeit spricht, dann ist das Redefreimütigkeit. Aber er spricht jetzt auch von seinem Leibe. Mit seinem Mund, der zu seinem Körper gehört, verkündet er. Aber mit seinem ganzen Wesen steht er dahinter und lebt aus, was er verkündet. Sodass sein Verhalten auch eine starke Rede ist für den Soldaten, der neben ihm steht und ihm zuschaut, ihn beobachtet. Er sieht, dass Paulus betet. Er sieht, dass Paulus freudig ist, trotz seiner Umstände. Er sieht, was er verkündet. Er sieht die Besucher des Paulus. Wenn Timotheus da ist, beobachtet er diesen jungen Mann. Und was Paulus auslebt, das spricht so stark wie das, was er sagt. Paulus sagt, dass mit meinem Leibe ebenfalls Christus groß gemacht werde. Denn, es sei durch Leben oder Tod, denn zu leben heißt für mich Christus. Ein Wort. Christus ist die Quelle seines Lebens. Mit ihm begann sein neues Leben. Aus ihm lebt er stündlich. Und für ihn lebt er und zu ihm hin. Eines Tages will er ihm begegnen und niederfallen vor ihm, ihn anbeten und ihn loben in aller Ewigkeit. Christus ist die Summe seines Lebens. Wenn es aber im Fleisch zu leben gilt, das heißt im Körper weiterzuleben gilt, wenn das der Wille Gottes ist, wenn es aber im Fleisch zu leben gilt, bedeutet dieses für mich Frucht der Arbeit. Frage. Was bedeutet Weiterleben für dich? Wir sitzen jetzt hier und sind am Leben. Wir hoffen noch weiterzuleben bis zum Ende der Stunde, der Versammlung, bis zum Abend, in den Abend hinein. Wir werden uns schlafen legen. Wir hoffen, dass wir den Morgen sehen. Wir hoffen, weiterzuleben. Wir wollen nicht sterben. Was bedeutet das für dich, weiterzuleben? Was hast du vor? Gib dir Rechenschaft. Gib Gott Rechenschaft über deine Zukunft. Was hast du vor? Warum bist du da? Drifte nicht einfach so weiter. Lass dich nicht einfach treiben von den Geschicken des Lebens, von den Nöten des Tages. Ja, wir müssen Abendbrot essen. Wir müssen das Bett vorbereiten und so weiter. Morgen früh müssen wir uns vorbereiten. Die Pflichten treiben uns, das ist klar. Aber sie dürfen uns nicht bestimmen. Wir bestimmen unser Leben. Wir werden zur Verantwortung gezogen werden für die Art und Weise, wie wir gelebt haben, auch hier in Halle. Wir werden unserem Herrn Rechenschaft geben müssen. Was hast du mit deinem Tag gemacht? Was hast du mit deinem Leben gemacht? Was waren deine Ziele? Was war dein Vorhaben? Was waren deine Wünsche? Woran hast du am liebsten gedacht? Unter seiner Herrschaft bestimmen wir. Ohne seine Herrschaft bestimmen wir ebenfalls. Aber wir stehen unter einer Herrschaft. Wenn er es nicht ist, dann werden nicht nur wir bestimmen, sondern dann schaltet sich der Feind ein, den wir nicht sehen oder fühlen oder bemerken. Aber er ist da, um Gelegenheiten wahrzunehmen, um uns in die falsche Richtung zu drängen. Wir sollten lernen, ihn zu kennen und seine Wege vom Wort Gottes her. Paulus sagt, seine Strategie ist uns nicht unbekannt. Uns ist sie oft unbekannt. Also, was heißt es für uns, weiter zu leben? Paulus sagt, es bedeutet für mich Frucht der Arbeit. Was ist das? Nun, Frucht, sagen wir. Wir hoffen, dass wir Frucht tragen dürfen. Paulus sagt, Frucht der Arbeit. Vor der Frucht kommt die Arbeit. Aha, jetzt haben wir eine Entdeckung gemacht aus dem Wort Gottes. Weiter zu leben heißt für Paulus, weil Christus der ganze Inhalt seines Lebens ist, weiter zu leben heißt für ihn Arbeit. Weil er ein leibeigener Knecht Jesu Christi ist. Er ist sein Sklave, 24 Stunden pro Tag. 7 Tage in der Woche. Keine Ferien. Immer. Überall und alle Zeit. 2. Korinther 4. Ist er sein Diener. Keine freie Zeit. Immer. Immer zur Verfügung stehen. Weiter zu leben heißt für Paulus und auch für uns, Diener Jesu Christi zu sein. Herr, ich stehe dir zur Verfügung. Wer immer ich bin, Hausfrau, Kind, Mann auf der Arbeit, Lehrer, Schüler, jeder von uns ist ein Diener Jesu Christi, vollzeitlich. Die Frage ist, faulenzen wir oder sind wir ganz dabei? Ich war ein Träumer in meiner Kindheit und Jugend. Ich bin in der Landwirtschaft aufgewachsen. Ich war der Älteste, das war mein Los, dem Vater zu helfen. Wir waren 5 Brüder, der Nächste blieb im Haus und half der Mutter. Und wenn ich mit meinem Vater dann war, unterwegs oder auf dem Feld und irgendwo helfen sollte, dann mit einmal sagte er zu mir, Junge, habe deine Gedanken bei der Sache. Ich war irgendwo anders unterwegs. Und einmal stellte ich ihm die Frage, als wir jäten sollten. Er hat gejätet, ich nicht viel. Ich war eben faul, ein Träumer. Und dann fragte ich ihn, wenn man jetzt bohren würde, würde man nach China kommen? Eine dumme Frage, nicht? Das war jetzt nicht gerade dran. Jetzt war das Unkraut dran, das musste weg. Und so leben wir oft. Und für uns sind das wichtige Gedanken. Und ich frage mich manchmal, ist das dann wirklich so wichtig, worüber wir jetzt sprechen, worüber wir jetzt lachen, was uns jetzt beschäftigt? Anschließend werden wir im Foyer sein. Es werden verschiedene Gespräche stattfinden. Man wird ja natürlich nicht nur über das sprechen, über was wir heute Abend Nachmittag gehört haben. Aber die Frage ist, was werden wir sprechen? Bereitet euch vor, ihr werdet etwas tun. Die meisten von uns werden wahrscheinlich etwas sagen. Wird das Ewigkeitswert haben, Geschwister? Der Psalmist betet nicht umsonst. Es ist ihm wichtig geworden, lass die Gedanken meines Herzens, meines inneren Menschen, die Rede meines Mundes, solche sein, die vor dir wohlgefällig ist. Denn du bist mein Fels, auf dem man stehen darf, bei dem man Schutz finden darf. Du bist mein Fels und meine Erlösung. Das ist tröstlich. Im Rückblick muss ich feststellen, dass ich oft so viel Blödsinn gesprochen habe. Und wenn ich an die vielen Kassetten denke, die ins Land gegangen sind, und ich merke dort und dort, das war einfach, das war nicht viel wert, dann bete ich, Herr, irgendwie lösche es auf der Kassette oder in den Herzen, gebrauche, was du gebrauchen kannst. Wir sind für den Herrn da. Weiterzuleben bedeutet Arbeit. Und wenn es Arbeit aus der Kraft des Herrn ist und für den Herrn, dann wird Frucht entstehen und gedeihen. Dann wird das Weiterleben Frucht der Arbeit bedeuten. Und das Sterben wird dann nur Gewinn sein, weil das Leben Frucht getragen hatte. Also, zu leben heißt für mich Christus und zu sterben Gewinn. Wenn es aber im Fleisch zu leben gilt, bedeutet dieses für mich Frucht der Arbeit. Und was ich vorziehen werde, weiß ich nicht. Denn ich werde von beidem bedrängt. Er hat ja von Leben und Tod gesprochen. Und er darf natürlich wünschen. Der Herr führt, aber er lässt uns Wünsche hegen. Und er selbst sagt ganz freimütig, wenn ich wünschen sollte, welches von beidem sollte ich mir wünschen? Weiter zu leben oder zu sterben? Wenn es aber im Fleisch zu leben gilt, bedeutet dieses für mich Frucht der Arbeit. Und was ich vorziehen werde, weiß ich nicht, denn ich werde von beidem bedrängt. Ich habe starke Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, für den ich erlebe und aus dem ich lebe. Was um vieles besser wäre, aber im Fleisch, im Leibe weiterzuleben, ist nötiger euretwegen. Da merken wir, wie Paulus denkt, nicht wahr? Und sei es das Schönste und das Beste und das Himmlischste und das Christlichste und das Frömmste. Aber er sucht nicht sein eigenes, sondern das der anderen. Das sagt er denn auch im nächsten Kapitel. Ein jeder schaue nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das des anderen. Ja, Römer Kapitel 12, gib dem anderen den Vortritt, lass ihn vorangehen, lass ihn im Rampenlicht stehen. Ich werde bedrängt von beidem. Ich weiß nicht, was ich mir wünschen sollte, aber nötiger wäre es, für euch da zu sein. Und da ich von diesem überzeugt bin, weiß ich, dass ich bleiben werde. Dies ist eine der interessantesten persönlichen Bemerkungen des Paulus in seinem Brief. Ab und zu hat er sehr, sehr persönliche Bemerkungen. Und da schaut man in sein Denken, in seine Seele hinein. Und hier haben wir eine solche Stelle. Noch kurz zuvor hat er gesagt, er wusste nicht, wie es ausgehen würde. Wahrscheinlich diktiert er diesen Brief, so war es normalerweise. Wenn er einen selbst schreiben musste oder geschrieben hat, dann scheint er das schon gesagt zu haben. Aber dieser wird wahrscheinlich diktiert gewesen sein. Und während er diktiert, er spricht einen Satz oder einen Teil eines Satzes und der schreibt, und dann darf er weiterdenken. Und er ist wahrscheinlich am Beten und am Denken, während er so spricht. Er spricht gerade so frei von der Leber, wie er gerade denkt. Aber vergessen wir nicht, er ist nicht nur Christ und guter Christ und Missionar und Apostel, er ist Prophet. So wie ein Jesaja, so wie ein David, so wie ein Hesekiel oder Zacharia, kann er sagen, so spricht der Herr. Er sagt zu seinen Lesern, wenn ich spreche, spricht Christus. Paulus war in der Tat ein Sprachrohr Gottes, was niemand von uns je ist. Was Gott ihm gab zu sagen, genau das hat er weitergegeben, sodass was aus seiner Feder uns zurückgeblieben ist, das ist Gottes Wort. Paulus hat es gegeben, aber Gott hat es ihm gegeben. Er ist Prophet. Und während er so schreibt, macht Gott es ihm klar, er wird am Leben bleiben. Nicht nur das, er wird freigelassen werden. Lesen wir weiter. Aber im Fleisch weiter zu bleiben, ist nötiger euretwegen. Und da ich von diesem überzeugt bin, weiß ich, dass ich bleiben werde und zugleich bei euch allen bleiben werde, zu eurem Fortschritt und eurer Freude des Glaubens, damit euer Rühmen an mir in Christus Jesus reich sei durch mein Wiederkommen zu euch. Paulus ist wieder nach Philippi gekommen. Aus der Gefangenschaft, frei geworden, für eine Frist. Wie lange sie war, wissen wir nicht. Wohin er überall gekommen ist, wissen wir nicht. Ob nach Spanien oder nicht so weit. Er wurde aber wieder erwischt, verhaftet. Und aus der Haft kam er nicht mehr heraus. Wenn er an Timotheus seinen zweiten Brief schreibt, dann sagt er, ich werde dieses Mal heimgehen. Der Tod steht mir vor Augen, er kommt. Aber ich bin bereit. Ich werde meinem Richter begegnen, aber ich bin bereit dazu. Jetzt weiß er, dass er noch am Leben bleibt und weiter einen Dienst hat an Philippern und anderen. Und es ist sein Wunsch, dass er zur Förderung ihres Glaubenslebens beitragen darf, dass die Frucht der Arbeit auch den Philippern zugute kommt. Und deshalb schreibt er in Vers 27 so weiter. Alleine oder eines. Ein Wort. Für uns ist es deutlicher, wenn wir einen Satz daraus machen. Das habe ich dann auch getan. Eines lege ich euch nahe. Dieses merkt euch jetzt. Wenn ich an Weiterleben gedacht habe, davon gesprochen habe, dass ich weiter für euch Frucht tragen möchte, dann macht doch ihr auch bitte mit. Er hat von seiner vollkommenen Hingabe an Jesus Christus eben gesprochen. Und der beste Dienst, den er ihnen tun kann, ist der, sie aufzurufen, ihm darin nachzufolgen. Das tut er auch in Kapitel 3. Christus steht in der Mitte des Philipperbriefes. Er steht in der Mitte des Lebens von Paulus und er wünscht es sich, dass er in der Mitte eines jeden in Philippi steht. Nicht das eigene. Zwei Frauen in Philippi hatten Schwierigkeiten. Die Euodia und die Syntyche. Es ist sehr ernst. Die zwei Namen sind festgehalten für 2000 Jahre fast. Können wir uns das vorstellen? Und wenn jemand über die Geschichte der Gemeinde in Halle schreiben würde, dürfte er Namen nennen, die festgehalten würden für die ganze Gemeinde Jesu in der ganzen Welt, für alle künftige Zeit? Was wir machen, wie wir uns betragen, das schlägt Wellen. Und wenn es die kleinste Angelegenheit ist, es gilt, wachsam zu sein, aufzupassen, besonders auf die kleinen Füchse, die den Weinberg gern verderben möchten. Halten wir unser Auge stets auf Jesus gerichtet und bitten wir, dass er uns bewahrt. Jeder Christ ist schwierig. Ich denke, es war Professor Schlatter, der sagt, wir sind doch alle eine Gefahr für die Geschwister, so ungefähr. Jeder von uns ist noch unvollkommen und bedeutet eine Schwierigkeit für den, dem er begegnet. Bedenken wir das. Wir sind schwierig. Und deshalb ist jeder von uns schwierig. Und deshalb ist es nicht einfach, miteinander auszukommen. Wir sind alle schwierig. Und wenn dann zwei Ecken zusammenkommen, dann kann es funken. Wie stark es gefunkt hat zwischen diesen zwei Schwestern, wissen wir nicht. Vielleicht war es gar nicht so groß. Aber die zwei Namen sind eingegangen in die Geschichte. Und wir lesen heute von diesen zwei Frauen. Inzwischen sind sie beim Herrn. Ihnen ist Vergebung widerfahren, darüber freuen wir uns und wir werden sie kennenlernen. Aber wir werden demütig sein müssen und keinen Grund haben, den Finger auf sie zu weisen. Im Gegenteil, wir werden dankbar sein, dass Paulus sie erwähnte und dass sie dort als Warnschilder für uns stehen, das Auge nicht auf den Nächsten gerichtet zu halten und auf seine Fehler, sondern auf Jesus, der genügt uns. Eines lege ich euch nahe, lebt in einer Weise, die der guten Botschaft Christi würdig ist. Hier fordert jemand auf, einen würdigen Wandel zu führen. Wer ist das? Nun, das ist der Apostel Paulus. Und wir haben gehört, welcher Apostel Paulus das ist. Wir haben ihn gesehen, ein kleines Bild von ihm in den Versen vorher. Aber im 27. Vers lernen wir noch etwas. Lesen wir. Die der guten Botschaft Christi würdig ist, die ihr entspricht, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, mit einer Seele zusammenringt und kämpft in dem Glauben an die gute Botschaft. Interessant. Warum sollen die Philipper einen würdigen Wandel führen? Damit Paulus erfährt, dass es so ist. Warum ist das wichtig? Warum stellt er sie nicht in die Gegenwart des Herrn allein und sagt, ihr seid ihm verantwortlich, nicht mir? Nein. Er weiß um seine Verantwortung. Er ist ein wahrer Hirte. Und er weiß, für einen großen Teil ihres Wohlergehens als Christen brauchen sie Paulus. Und wenn er schon weiß, dass er weiterleben wird und zum Teil für sie da sein wird, dann will er, dass sie sich vor ihm verantworten. Paulus sagt gleichsam, ich werde hören, wie es euch geht. Jemand wird mir das mitteilen. Und wenn ich zu euch komme, dann werde ich einiges sehen, nicht alles, aber jemand wird mir dann erzählen, denn er spricht vom Hören. Auch wenn er kommt, wird er hören. Er wird also erfahren, was die Philipper gemacht haben in ihrem Glaubensleben, in ihrem Wandel mit Jesus Christus. Und er will dann erfahren, dass sie feststehen in einem Geist, zusammenstehen. Keine Trennung unter ihnen, keine Missverständnisse, kein Gezank, keine bösen Worte, dass sie feststehen zusammen in einem Geist. Nicht nur das, dass sie stehen, sondern dass sie kämpfen, für den Herrn Jesus da sind, gegen alle Missstände. Gerade bei diesem Kämpfen haben viele teure Christen die Waffen bereits gestreckt. Sie sind nicht mehr bereit zu sagen, so weit und nicht weiter. So sagt es die Schrift und hier stehe ich. Kannst du das noch tun? Oder hast du schon gesagt, nun ja, wenn man es so will, so sagte ein sehr guter Bekannter von mir, in einem Gottesdienst oder nach einem Gottesdienst, wo es etwas schief gegangen war. Heute geht es in vielen Gottesdiensten sehr schief. Man steht selbst im Mittelpunkt, zum eigenen Vergnügen tut man dort, was man halt Anbetung nennt. Jesus Christus steht nicht im Vordergrund. Und jetzt ist das Weitere auch bemerkenswert. In vielen solcher Gottesdienste, wo das Vorprogramm nicht zur Ehre des Herrn abläuft, kommt eine Predigt, von der man oft sagt, die Predigt ist immer noch gut. Und es gibt Leute, Christen, die warten, die wissen ungefähr, wie lange das Vorprogramm dauert, und dann bleiben sie weg. Und wenn sie sagen, jetzt ungefähr könnte die Predigt beginnen, dann sind sie da, damit sie noch das Wort Gottes hören. Das andere wollen sie nicht, das können sie nicht gebrauchen. Ich wollte so etwas nicht machen. Denn wo das Vorprogramm derart ist, kann das Wort, und wenn es noch so gut ist, nicht sehr viel ausrichten. Die zwei müssen Hand in Hand gehen. Die Predigt will ausgelebt werden. Sie will ausgelebt werden in unserem ganzen Verhalten, wie wir uns kleiden, wie wir singen, wie wir sprechen, wie wir beten, wie wir Zeugnis ablegen. Das Wort Gottes will ausgelebt werden, nicht nur gesagt werden. An die Korinther schreibt der Apostel Paulus, das Wort Gottes ist nicht nur Wort oder die Sache des Reiches Gottes ist nicht nur Wort, sondern Kraft. Wenn Gott spricht, dann handelt er auch. Und wenn wir sprechen, sollten wir auch handeln, entsprechend. Und das ist, was Paulus von den Philippern verlangt. Er verlangt ein Verhalten, das dem Evangelium entspricht. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist ein Wort, das an eine Waage, an eine alte Waage erinnert. Zwei Schalen. Und man legt etwas in eine Schale und dann legt man Gewichte, vielleicht ein Produkt, Käse oder Fleisch, auf die eine Schale. Und dann legt man Gewichte auf die andere Schale und wiegt man und erfährt, wie schwer das ist, was der Käufer da gern mitnehmen möchte. Die zwei sollen in die Waage halten, sagen wir. Und jetzt gebraucht Paulus dieses Wort und sagt, das Evangelium liegt in einer Schale. Und es ist ein schweres Evangelium, es ist gewichtig. Es hat mit der Verkündigung des Jesus Christus zu tun. Er verließ seine Heimat im Himmel. Er wurde Fleisch, nahm Schmach und Leiden auf sich und starb einen Kreuzestod, Philipper Kapitel 2. Davon wird er sprechen. Das ist ein schweres Evangelium. Es ist umsonst. Aber es hat ungeheuer viel gekostet. Ich war ein junger Mann auf der Bibelschule und wir sangen frisch und fröhlich die Evangeliumslieder. Und in einem Lied wiederholten wir immer, es ist frei, das Evangelium ist frei. Unentgeltlich darf es abgeholt werden, so ungefähr. Und dann erinnerte uns der Gastprediger, denkt daran, junge Leute, es ist zwar frei jetzt für das Haben, und man darf es einfach nehmen, aber der Preis, dass es so sein darf, war sehr, sehr hoch. Das Evangelium ist nicht kostenlos. Es hat den Tod des Sohnes Gottes gebraucht. Und deshalb ist es heute fürs Bitten zu haben. Das Evangelium ist eine schwere Botschaft, eine Ewigkeitsbotschaft. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, jetzt legst du dein Leben in die andere Schale, deine Lebensweise. Und jetzt soll das aufwiegen. Dein Leben soll an das Evangelium erinnern. Du sollst den Mund auftun und dann soll dein Leben dasselbe sagen, was du mit dem Mund gesagt hast. Die zwei sollen Hand in Hand gehen. Das eine soll das andere aufwiegend ihm entsprechen. Paulus gebraucht noch ein anderes Wort. Ich weiß nicht, welches in eurer Übersetzungen dort steht. Ich habe in dieser Ausgabe meiner Briefe des Apostels Paulus und andere der Briefe des Neuen Testamentes einfach lebt geschrieben. Das ist natürlich die Hauptsache dieses Wortes. Aber inzwischen habe ich noch weiter geforscht über diese Bedeutung. Und es geht eigentlich darum, dass man lebt als ein Mitglied eines Gemeinwesens. Ich bin nicht alleine. Ich bin in einer Gemeinde. Wir sind Bürger eines Staates. Ich nehme an, inzwischen ist jeder von uns Bürger irgendeines Staates, auch wenn man staatenlos war. Wir sind Bürger eines Landes, tragen vielleicht einen Pass. Wir sind Mitglieder eines Gemeinwesens. Das heißt, die Bürger dieses Landes sind ein Gemeinwesen, haben vieles gemein. Und jetzt soll jemand, der ein deutscher Bürger ist, sich entsprechend verhalten. Manchmal sind die Ansprüche verkehrt. Dieses Zeugnis habe ich auch erlebt. Ein Bruder sagt, aus irgendeiner Ecke, die nicht so bekannt ist, dort durfte ich Dienst tun, dann erzählt mir ein Bruder und sagt, wir wurden eingeladen als Russlandsdeutsche von den Erziehungsbehörden, von den Lehrern wohl. Und es hieß, wir sollten nun erzählen von unserem Leben, wie wir das so hätten. Nun, das waren sie auch bereit zu tun. Aber als sie ankamen, war nicht viel Gelegenheit dazu, denn sie hörten bald, wie sie zu leben, ja zu denken hatten. Man stellte jetzt seine Ansprüche, seine Forderungen. Man war unzufrieden mit ihrer Lebensweise. Und sie sollten umdenken, wozu sie nicht bereit waren. Und dann musste man ans Auswandern denken. Sie waren gleichsam in einen Kerker gestellt. Das gibt es. Der Herr lässt das manchmal zu. Dann wollen wir bereit sein, nicht unsere Tradition notwendigerweise wegen der Tradition zu behalten, aber insofern, was wir gelebt und gemacht haben, wirklich das Leben Gottes ist, wie er sich das unter seinen Kindern vorgestellt hat, dürfen wir nichts davon preisgeben. Nichts. Die Welt hat eine andere Denkweise. Wir sind tatsächlich Fremde hier. Davon weiß Petrus zu berichten in seinem Brief, in seinen Briefen. Nun sagt Paulus, lebt als Glieder eines Gemeinwesens. Philippi war eine Kolonie. Sie war eine römische Kolonie. Und die Bürger von Philippi waren Bürger Roms. Sie hatten gewisse Privilegien. Sie kannten also diesen Ausdruck, den Paulus hier gebraucht. Er gebraucht ihn noch einmal in Kapitel 3. Dort macht er klar, unser Bürgertum, unser Gemeinwesen, unser Staat, unsere Gemeinde, das deutsche Wort wird ja auch für politische Gemeinde gebraucht, nicht nur für christlich. Das heißt, unser Gemeinwesen ist im Himmel. Wir sind Bürger des Himmels. Aber wir halten uns hier noch auf. Aber wir leben nicht so, wie die Welt es fordert. Petrus spricht davon, wenn sie, die Weltmenschen, auf euch schauen und sagen, es befremdet uns, so wie ihr euch verhaltet, dann sagt Petrus, lasst euch das nicht aufhalten. Bleibt dem Herrn treu. Jetzt ruft Paulus die Philipper auf. Ihr seid Mitglieder der himmlischen Gemeinde, des himmlischen Volkes Gottes. Euer Staat, euer Land, in dem ihr Bürger seid, ist der Himmel. Und verhaltet euch jetzt hier auf der Erde, in Philippi, so wie es sich Christen, deren Bürgertum im Himmel ist, geziemt. Ich habe das Wort geziemt gebraucht. Wisst ihr, was das bedeutet? Das Wort kennt ihr vielleicht. Aber wisst ihr, was sich geziemt? Das wissen nicht alle Christen. Und Paulus will, Kapitel 4, dass wir uns alle einig sind über das, was sich geziemt. Das ist nicht das Gesetz des Alten Testamentes. Das sind Dinge, die zum Teil geschrieben sind und zum Teil in unserem neuen Gewissen sitzen, das mit uns mitgegeben wurde, als wir wiedergeboren wurden. Johannes schreibt in 1. Johannes 5, wir haben einen neuen Sinn bekommen. Paulus spricht von seinem Gewissen, nachdem er sich richten darf. Das ist das erneuerte Gewissen im Heiligen Geist. Wir können nicht nur von Regeln leben, Geschwister. Die können eine Hilfe sein, wenn sie zum Ausdruck bringen, was die Heilige Schrift sagt und erinnern uns daran, das ist gut, dass wir uns daran erinnern. Aber es ist mehr als das und manchmal sind die Regeln verkehrt, das müssen wir auch zugeben. Wenn wir wissen wollen, wie ein Christ sich verhält als Bürger oder als Mitglied des himmlischen Gemeinwesens, dann werden wir zweierlei an Aufgaben zu verrichten haben. Das darf man sich aufschreiben. Die erste Aufgabe ist, dass wir emsig, fleißig in der Heiligen Schrift fordern, was steht denn da ausdrücklich geschrieben, wie ein Christ sich zu verhalten hat. Und die zweite Aufgabe ist die, dass ich dann auf die Knie gehe und immer wieder in die Gegenwart des Herrn komme und mich mit ihm unterhalte, zu ihm rede und ihn bitten, durch deinen Heiligen Geist erleuchte meinen Sinn, erleuchte mein Gewissen, präge du mich durch deinen Heiligen Geist, sodass ich empfinde, sodass ich merke, was sich gehört. Das kommt nicht von heute auf morgen. Kinder müssen dazu erzogen werden. Wenn sie nicht dazu angehalten werden, lernen sie nie, sich zu benehmen. Und der Heilige Geist ist unser Hirte. Und er will uns prägen. Er will uns beibringen, was einem Himmelswesen, einem Himmelsbürger sich geziemt. Nun sagt Paulus etwas Interessantes. Lebt so, wie es sich einem Himmelsbürger geziemt, damit, wenn ich komme, ich höre, dass ihr feststeht. Das nahm mich Wunder, als ich das noch einmal so las. Was hat ein konsequentes Christenleben, ein frommes Christenleben zu tun mit Feststehen? Das eine scheint mir zunächst einmal Wandel zu sein oder Ethik. Und das andere, das Feststehen, das scheint mit Glaubenslehre zu tun haben, mit dem, was ich glaube. Ja, wir bleiben beim Wort Gottes, wir bleiben fest dabei, wir lassen uns nicht abrücken und so weiter. Das eine ist nicht ohne das andere. Wenn das Evangelium, das wir angenommen haben und das, dem wir Glauben geschenkt haben, das eigentlich das Wesen Jesu Christi ist, wenn wir dieses Evangelium angenommen haben, dann will es ausgelebt werden. Aber wenn es nicht ausgelebt wird, dann werden wir nicht bei der Wahrheit bleiben. Eine Gemeinde, die das Evangelium nicht auslebt, wird der Irrlehre verfallen, früher oder später. Man kann nicht schwach werden in der Ethik, das heißt in der Frömmigkeit, und klar und fest bleiben in der Lehre, in der Wahrheit des Evangeliums. Früher oder später leidet das eine zufolge des anderen. Gehen wir irre, was die Lehre betrifft, dann folgt wie ein Wagen im Zug, der Lok folgt, dann folgt das Verhalten, geht das hinterher. Früher oder später wird man dann nicht mehr nach den Vorstellungen Gottes und dem Gesetz leben. Man wird abweichen. Es kommt dann in das irrige Verhalten. Wort und Wandel wollen ein Guss sein. Wir lesen noch einmal und dann machen wir Schluss. Vers 27. Eines lege ich euch nahe. Führt euren Lebenswandel als Mitglieder des himmlischen Gemeinwesens in einer Weise, die dem Evangelium entspricht, die ihm würdig ist, der Botschaft von Christus. Damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, mit einer Seele zusammen ringt und kämpft in dem Glauben an das Evangelium. Das heißt das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes möge es unter uns in aller Klarheit weiterverkündet werden und möge es wie ein Licht aufleuchten in Halle und in der ganzen Umgebung, weil wir dieses Evangelium ausleben. Das schenke der Herr mir und das schenke er uns allen. Amen. Wollen wir jetzt antworten? Wir haben Gottes Wort gehört. Was nicht von ihm war, das soll er löschen. Das wollen wir vergessen. Aber wenn der Heilige Geist uns etwas klar gemacht hat, dann wollen wir dafür danken. Wir dürfen jetzt das tun und wir dürfen bitten, vielleicht für andere um uns her, Ungerettete, Kranke. Gehen wir ins Gebet noch für einige Minuten. Wir stehen auf.